Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und möchte über dieses Thema Ehe, Echo des Himmels was sagen. Zuvor möchte ich mich ein bisschen vorstellen. Ich heiße also Wolfgang Seitz, komme aus Franken, bin 37 Jahre verheiratet gewesen bis zum 5. Dezember. Seitdem bin ich verwitwet. Ich war verheiratet mit Bärbel und ja, ich werde euch auch ein bisschen aus unserer Ehe erzählen. Ich bin seit 2003 im vollzeitlichen Dienst angestellt bei der Stiftung der Brüdergemeinden und freue mich sehr, diese Arbeit machen zu können. In den letzten Jahren habe ich sehr viele Eheseminare gemacht mit meiner Frau zusammen. Es war uns ein ganz großes Anliegen, weil unsere eigene Ehe über viele Jahre schwierig war. Haben wir das ganz besonders genossen, dass sie gut geworden ist, etwa vor 15 Jahren. Und ihr seht, dass da eine Zeit von 20 Jahren dazwischen lag, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Die Gründe sage ich euch später. Wir haben 3 Kinder, war gerade noch mit ihnen zusammen zum Grillen. Unsere beiden ältesten Söhne oder unsere beiden Söhne wohnen nämlich im Nebenhaus. Das ist unser Sohn David mit seiner Frau Jacqueline und den Kindern Maria und Carla. Es ist der Jonathan mit seiner Frau Sarah, dem Sohn Pepe, und rechts im Bild ist der kleine Mio, der ist vor 4 Monaten geboren. Und das ist unsere jüngste Tochter, also unsere Tochter, das jüngste Kind, mit ihrem Mann Christian und ihrer Tochter Emilia. Ja, so viel erstmal zu mir, das soll genügen. Im Laufe der Zeit werde ich euch das eine oder andere noch erzählen. Also ich wohne im Norden von Bayern, in Franken, Bad Kissingen, habe ich glaube ich schon erwähnt. Søren Kierkegaard, der dänische, ja manchmal wird er Religionsphilosoph genannt, hat mal einen schönen Satz gesagt, den ich sehr unterstreichen kann. Die Ehe ist die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann. Und wir wollen uns auf diese Entdeckungsreise begeben. Und ich möchte mit einer Feststellung mal anfangen, die ich sehr spannend finde. Und zwar, die Bibel, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, beginnt mit einer Ehe und sie endet auch mit einer Hochzeit. Ich will mal mit dem Ende beginnen und lese dazu Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. In den Versen 9 bis 11a lesen wir dann noch ein bisschen was dazu. Was sehr wichtig ist über diese Braut: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Das ist eine interessante Aussage. Hier am Ende der Zeit vermählt sich Gott, das Lamm, so wird er hier beschrieben, mit der Braut. Das sind die Erlösten. Und das hervorstechende Merkmal dieser Braut ist, dass sie die Herrlichkeit Gottes hat. Sie spiegelt also etwas wider von Gott. Und diese Herrlichkeit, die hat sie nicht in sich, sondern die hat sie von Gott, und das macht sie so besonders. Das ist eine wichtige Beobachtung. Schauen wir ganz an den Anfang. Ich lese aus 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und so weiter. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Also gleich 3-mal wird es gesagt, dass Gott den Menschen in seinem Bild schuf. Und dann geht es weiter, Mann und Frau. Und wörtlich heißt es hier wohl im Hebräischen, ich kann es nicht, aber ich habe es gelesen, männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Was bedeutet es? Der Mensch bestehend aus Mann und Frau, ist im Bild Gottes geschaffen. Das bedeutet unter anderem, dass der Mensch etwas von Gottes Herrlichkeit in sich trägt, weil Gott ihn so gemacht hat. Und auch hier hat der Mensch das nicht in sich oder ja aus sich heraus, sondern er hat es durch Gott. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke und für mich ist es ein Schlüssel überhaupt, Ehe aus Gottes Sicht zu verstehen. Ich möchte diesen Gedanken einfach wirklich ein paar Mal wiederholen. Durch die Ehe macht Gott etwas von seiner Herrlichkeit deutlich, von seiner Schönheit, von seiner Macht, von seiner Liebe. Auf der Erde gibt es sozusagen ein Bild von etwas Himmlischem. Mann und Frau spiegeln etwas von Gott wider, beide zusammen. Und diesen Gedanken greift Paulus auf im Neuen Testament, in Epheser 5, diesem großen Kapitel über die Ehe, wenn er sagt, deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Hier wird uns gesagt, und das dürfen wir wirklich nicht übersehen, die Ehe ist ein Bild für die Liebesbeziehung, die zwischen Christus und seiner Gemeinde besteht. Also den Menschen, die erlöst sind durch dieses große Werk Jesu am Kreuz. Ein Autor hat es mal genannt, dass es die göttliche Romanze ist. Gefällt mir gut, dieser Ausdruck. Und ich denke, es ist ein unfassbar großes Vorrecht, dass wir in unseren Ehen etwas von Gottes Herrlichkeit auf der Erde sichtbar machen dürfen. Es ist ein Vorrecht und eine Verpflichtung zugleich. Und das sollten wir immer im Blick haben, wenn wir über Ehe nachdenken oder wenn es um Ehe geht. Bei der Ehe geht es um was ganz Großes, um was Göttliches und um etwas überaus Herrliches. Ich glaube, dass Ehe deshalb auch so angefochten ist, weil es ist leider nicht das Bild, das viele Ehen, auch christliche Ehen, heutzutage abgeben. Ich habe mindestens aus 3 verschiedenen Quellen gehört, dass es Satanisten gibt, die dafür beten, teilweise sogar mit Fasten, dass Satan christliche Ehen zerstört. Und ich glaube das sofort. Dieser Vers im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Das ist eine ganz allgemeine Aussage, die Petrus hier macht, aber ich würde sie gern anwenden auf Ehe. Ich habe den Eindruck, dass alles, was irgendwie nach Gott aussieht, was irgendwas Göttliches in sich hat, dass der Teufel versucht, das zu verschlingen. Es ist nicht nur die Ehe, es ist auch die Gemeinde natürlich, die auch Gott atmet. Es ist sein Volk Israel, es ist die Natur, die Gott gemacht hat, die Schöpfung. Alles will der Teufel zerstören. Wir wollen uns anschauen jetzt, wie der ursprüngliche Plan für die Ehe aussah. Und das kennen wir alle und ich sage es aber trotzdem, weil es einfach wichtig ist für den ganzen Zusammenhang. Gott schafft Adam, aber der ist zunächst allein. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Vorher hat er gesagt, und das wissen wir alle, alles, was er gemacht hat, war gut. Und hier kommt das Erste, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und als Adam dann seine Frau sieht, die Gott aus seiner Rippe macht, ruft er ganz begeistert aus. Und ich kann mir das vorstellen, wie er anfängt rumzuspringen und zu tanzen. Er sagt, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen. Das ist so eine Wortschöpfung von Luther, als er die Bibel übersetzt hat. Im Hebräischen steht hier einfach Ish und Isha. Also Isha ist einfach die weibliche Form von diesem Mann. Deswegen ist Männin eigentlich ganz gut wiedergegeben. Denn vom Mann ist sie genommen. Und dann heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. An der Stelle möchte ich eine kleine Zusammenfassung geben. Gott schafft also den Menschen in seinem Bild. Das betont er ganz stark. Das heißt, Mann und Frau zusammen, und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, repräsentieren Gott. Beide werden gesegnet, beide bekommen den Auftrag, über die Erde zu herrschen. Und der Plan Gottes für die Ehe ist, zwei Menschen leben in der Abhängigkeit von Gott, werden ein Fleisch, also werden eine Einheit, herrschen gemeinsam und haben eine Liebesbeziehung zueinander, die etwas von Gott repräsentiert oder die etwas von Gott widerspiegelt. Und ich denke, weil Gott ein dreieiniger Gott ist, schafft er in der Ehe auch was, was auch aus drei Teilen besteht, sozusagen. Es ist schwierig auszudrücken. Mann, Frau und Gott zusammen. Das ist einfach dieses Dreieck, manchmal wird es Ehe-Dreieck genannt, das so wichtig ist. Ich kann mir es nicht verkneifen, eine Bemerkung zu der Aussage zu machen, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Als unsere beiden Söhne Jonathan und David ziemlich klein waren, ich schätze mal so vielleicht 7 und 5 oder so, war vielleicht auch 8 und 6, sagte der David eines Tages, und ich habe das mitgehört, also ich werde mal nicht heiraten. Der Jonathan völlig entsetzt, du wirst mal nicht heiraten? Wieso denn das? Ja, ich werde wahrscheinlich mal 3 Berufe haben und dann werde ich keine Zeit haben für eine Frau und für eine Familie. Und der Jonathan schaut ihn, ich habe den Ausdruck noch vor Augen, schaut ihn ganz entsetzt an und sagt, wie soll denn das gehen? Wer soll denn dann deine Sachen wegräumen? Und das ist so ein Gedanke, der hier nicht im Blick ist bei der Hilfe. Der Gedanke ist nicht eine Putzhilfe und auch nicht eine Küchenhilfe oder eine Hilfe, die die Sachen des Mannes wegräumt. Das hebräische Wort hier, Eser, heißt es, Hilfe, ist ein männliches Wort, ganz interessant, ist ein maskulines Wort, kommt 21 Mal vor im Alten Testament. Ich habe mir mal alle Stellen rausgeschrieben, wo dieses Wort vorkommt, und es bezieht sich fast immer auf Gott. Und ich möchte nur beispielhaft 2 Stellen lesen. An 2 Stellen bezieht sich es auf die Eva, an 1 oder 2 Stellen auf so eine militärische Hilfe, und sonst bezieht sich es immer auf Gott, dieses Wort. 2 Beispiele, Psalm 33, Vers 20, unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Psalm 70, Vers 6, ich aber bin elend und arm, o Gott, eile zu mir, meine Hilfe und mein Erretter bist du, Herr, zögere nicht. Es ist ein wunderbarer Aspekt im Hinblick auf Ergänzung. Gott stellt uns Männern eine Frau an die Seite, die uns ergänzt, die uns entspricht, die uns hilft, die uns manchmal richtig rettet. Einige Male ist Hilfe und Rettung, wie hier auch, in einem Atemzug genannt. Und an der Stelle, als meine Frau noch dabei war, haben wir uns Rücken an Rücken hingestellt und haben das mal demonstriert. Und wir haben gesagt, ich habe meine Frau dann gefragt, was siehst du? Beschreib mir mal, was du siehst. Und dann habe ich beschrieben, was ich sehe. Und ich habe gesagt, wenn wir Rücken an Rücken stehen, dann sehen wir, dann können wir 360 Grad der Welt irgendwie wahrnehmen. Wenn ich nur in die Welt schaue, dann kann ich, wenn es gut geht, 180 Grad wahrnehmen. Frauen schauen einfach anders hin. Und ich kann es mir nicht leisten, nicht zu hören, was meine Frau sieht, weil ich eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge habe. Genauso wie Frauen durchaus auch eine eingeschränkte Sicht der Dinge haben und dass sie die Ergänzung in ihrem Mann brauchen. Und am Anfang unserer Ehe hat mich das oft aufgeregt, dass meine Frau so anders war, als unsere Ehe ganz neu wurde. Wie gesagt, vor etwa 15 Jahren habe ich sie als eine extrem große Hilfe empfunden und es war einfach, es hat unsere Ehe wirklich sehr verändert. Und ich habe immer gesagt, ohne sie bin ich maximal halb so viel wert wie mit ihr, eher weniger, wenn ich ganz ehrlich bin. Also der Gedanke der Unterschiedlichkeit, die uns ergänzt, was uns fehlt, ist ein wesentlicher Gedanke von Gott her. Mann und Frau werden gesehen als eins, als eine Einheit. Aber dann kommt der Sündenfall und dann wird alles anders. Und alles wirklich schrecklich. Es gibt Aufstand gegen Gottes Gebot, es gibt Schuld und Schuldzuweisung zum anderen hin. Es kommt zum Verstecken vor Gott und zur Scham voreinander. Und wisst ihr, ein ganz wesentlicher Gedanke ist auch der, Adam und Eva bekamen ihr Leben von Gott und alles andere, was sie zum Leben brauchten. Und dann haben sie sich entschieden, für diesen Weg zu sein wie Gott, also nicht mehr in der Abhängigkeit von Gott zu leben, sondern ihr eigenes Ding durchzuziehen. Und dann hat sich alles geändert. Diese vorher ideale Beziehung wurde zu einem Zerrbild. Vorher war die Beziehung des Menschen zu Gott, sowohl von der Frau als auch zum Mann, die beglückendste Beziehung. Und jetzt plötzlich verstecken sie sich vor Gott. Wir kennen diese Stelle alle. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Also sie verstecken sich vor Gott, sie laufen nicht hin zu Gott, was an der Stelle wirklich das Passende gewesen wäre, sondern sie verstecken sich vor ihm. In ihrer eigenen Beziehung kommt es zu Scham und zu Schuldzuweisung. Wir kennen das. Der Mensch sagt, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Die Frau sagt auf Gottes Frage hin, was sie gemacht hat. Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Jeder sagt, ja, ich war es nicht. Der andere ist schuld. Kommt uns das bekannt vor? Wenn ihr euch streitet, ihr Ehepaare, wer ist dann schuld? Es ist immer der andere. Du bist nie schuld. Es ist immer der andere. Und dann spricht Gott so eine Art Fluch aus, was danach sich ändern wird. Und ich lese euch das vor in 1. Mose 3, Vers 16. Zu der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ein Ausleger hat mal gesagt, er denkt, dass es grundsätzlich zu so einer Frustration und so Leid kommt in Beziehungen. Und wenn ich in die Welt schaue, dann sage ich, sehr viele Frauen leiden an Beziehungen. Über Adam sagt Gott in Vers 17, zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Ganz viel Frustration bei der Arbeit. Immer wieder Versagen, immer wieder neue Anfänge, weil irgendwas nicht funktioniert. Und in dem Fluch, in dem Vers 16 sagt Gott, wie ihre Beziehung aussehen würde. Und ich möchte es mal mit meinen Worten sagen. Die Frau würde versuchen, ihr Leben oder ihre Fürsorge vom Mann zu beziehen, der nicht in der Lage war, ihr das zu geben. Das konnte nur Gott. Vielleicht geht es auch hier um das Verlangen. Es gibt Ausleger, die das sagen, um das Verlangen, den Mann zu beherrschen. Wie dem auch sei, über den Mann wird gesagt, dass er über die Frau herrschen wird. Und es war nie Gottes Absicht, dass einer über den anderen herrscht, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Der Mann würde über die Frau herrschen, entweder aktiv oder passiv, letztlich um sie zum Schweigen zu bringen, zum Schweigen nämlich über seine eigene Unfähigkeit, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und Jeff van Vonderen sagt in seinem ausgezeichneten Ehebuch, wenn Gnade das Familienleben prägt, folgenden Satz, der für Bärbel und mich sehr, sehr wichtig war. Und wir haben uns da regelrecht ertappt gefühlt im ersten Teil unserer Ehe. Jeder würde Liebe, Respekt und Fürsorge vom anderen einfordern. Und im Laufe der Generationen würden Männer und Frauen vergessen, dass ihre eigentliche Bestimmung niemals war, ihr Leben voneinander zu beziehen. Und wisst ihr, als wir diesen Satz gelesen haben, da war unsere Ehe schon gut, haben wir gesagt, das beschreibt genau das, wie die ersten 20 Jahre unserer Ehe waren. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal einen kleinen Einblick geben, wie das bei uns war. Sowohl meine Frau als auch ich waren Hippies, bevor wir zum Glauben kamen. Wir kamen beide aus einem ganz ähnlichen Hintergrund, aus einem Drogenhintergrund, haben uns in der Gemeinde kennengelernt. Ich war 20, meine Frau war 17 zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben. Bärbel hat sich, als sie mich das erste Mal gesehen hat, in mich verliebt. Meine langen Haare hatten sie angetan und meine Augen, das hat sie immer gesagt. Deswegen bin ich so frei, das auch zu sagen. Wir haben gemerkt, dass wir geistlich auf einer Wellenlänge sind. Wir waren in einem Hauskreis zusammen, in einem Jugendkreis zusammen. Und wir haben uns dann angefreundet und alle in der Gemeinde haben gesagt, großartig, ihr passt so gut zusammen. Und wir waren überzeugt, Gott hat uns zusammengeführt. Wir waren 2 Jahre befreundet bzw. verlobt und konnten es kaum erwarten zu heiraten. Dann, also Bärbel war gerade mal 20, als wir geheiratet haben, ich 23. Bärbels Erwartungen waren, und ich habe ihre Aufzeichnungen noch, deswegen kann ich das sagen. Sie kam aus einer ziemlich glücklichen Familie mit 4 Geschwistern und sie hat gedacht, dass ich ihr alles das Glück geben würde, das sie in ihrer Familie erlebt hat. Das Glück und die Geborgenheit. Und ich habe da versagt, das habe ich ihr nicht geben können. Meine Erwartungen waren, dass meine Frau mich glücklich machen würde. Sie würde mir mit Liebe und Wertschätzung begegnen und würde mir alles das geben, was ich von zu Hause her vermisst hatte. Aber schon nach sehr kurzer Zeit, also da war noch kein halbes Jahr um, waren wir völlig desillusioniert und enttäuscht voneinander. Meine Frau fand sich in einem total stressigen Leben wieder, das sie so nie wollte. Ich habe einen Hauskreis geleitet, der 1985, also 3 Jahre nach unserer Heirat, zur Gemeinde wurde. Und es war einfach ganz gezielt. Bin als erster Ältester in diese Gemeinde, dieser neu gegründeten Gemeinde, eingesetzt worden von unserer Muttergemeinde. Wir waren ständig irgendwie, hatten wir zu tun mit Gemeindearbeit. Ständig haben Leute bei uns übernachtet. Und es war einfach alles zu viel für meine Frau und für mich. Sie war noch in Ausbildung, ich war noch in Ausbildung und sie hat angefangen, sich zu beschweren. Und es hat mich tief getroffen, weil indem sie sich beschwert hat und gesagt hat, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, hat sie unbewusst und unwillentlich oder nicht bewusst Salz in eine Wunde gestreut, die ich mitgebracht hatte von zu Hause. Meine Mutter hatte mir ganz stark das Gefühl vermittelt, dass ich nicht genüge. Letztlich so, dass ich so ein Versager bin. Das ist eigentlich dass ich es eigentlich besser machen müsste. Und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich eine Frau, die sich über mich beklagt, der ich es nicht richtig mache. Und ich war sehr frustriert. Und es war einfach, wir haben genau das erlebt, was hier mit diesem Fluch beschrieben wird. 10 Jahre später, die Gemeinde, die wir mitgegründet hatten, ist total gut gelaufen. Wir haben nach außen hin ausgesehen wie das perfekte Team, hatten 3 Kinder und es hat alles sehr gut ausgesehen. Keiner hat gemerkt und hat es uns angesehen, dass wir uns innerlich verloren hatten, schon sehr bald. 20 Jahre später kam meine Frau in eine richtig große Krise. Sie war sehr enttäuscht, hat sich ungeliebt gefühlt, war sehr kritisch mir gegenüber, war eifersüchtig, fühlte sich nicht wertgeschätzt. Ich habe mich als Versager geführt. Und in dieser Zeit ist Bärbel damit zu Gott gegangen und hat ihn gefragt, dass er ihr deutlich machen möchte, wie er über sie denkt. Sie hat gesagt, ich muss den Tatsachen ins Auge blicken. Mein Mann liebt mich nicht. Wie stehst du eigentlich zu mir, Herr Jesus? Und Gott hat sie, ist ihr auf eine tiefe Weise begegnet, indem sie einen Bibelvers gelesen hat, der ganz persönlich zu ihrem Herzen gesprochen hat. Und sie hat bei Gott nach 20 Jahren irgendwie diese ganze Liebe, Annahme, Geborgenheit, Bedeutung irgendwie bekommen, nach der sie sich so gesehnt hat. Hat völlig hat sich von dem Zeitpunkt an, wirklich, das war ein Tag, hat sich anders mir gegenüber verhalten. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das überhaupt gemerkt habe. Dann ging noch mal ein halbes Jahr rum, wo ich eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht habe, wo Gott sich eines Problems oder meines Problems angenommen hat, das irgendwie ganz, ganz schwierig war. Für mich hat mir das aus der Hand genommen, ganz behutsam, und hat es für mich auf eine Art und Weise gelöst, die mich absolut überwältigt hat. Und ein Jahr, nachdem das mit Bärbel passiert war, sozusagen, habe ich gesehen, was ich für eine tolle Frau an meiner Seite habe, und wir haben eine ganz neue Beziehung gestartet. Wir haben unsere Geschichte mal aufgeschrieben in diesem Buch Ehe ihr euch trennt, da ist es die erste Geschichte. Das ist so ein kleines Zeugnisbuch mit Ehepaaren, und merkt euch einfach, die erste Geschichte ist unsere, weil wir schreiben da alle unter Pseudonymen. Das war sozusagen die Liebe auf den zweiten Blick, und wir haben die letzten 15 Jahre unsere Ehebeziehung aus ganzem Herzen genossen und haben das sehr gefeiert, dass wir wirklich eingerastet waren miteinander, dass wir uns auf einer sehr tiefen Ebene begegnen konnten, dass wir so eine innere Einheit gespürt haben und dass wir einander von der Liebe, die Gott uns gegeben hat, einfach weitergegeben hat, an den anderen weitergegeben haben. So viel zu unserer Geschichte. Ich möchte ein Resümee ziehen. Nur in der Beziehung zu Gott können wir wirklich das bekommen, wonach sich unser Herz zutiefst sehnt, nämlich Liebe, Annahme, Geborgenheit, Bedeutung. Wenn wir das bei unserem Partner suchen, dann werden wir über kurz oder lang unglücklich sein. Und ganz oft passiert es dann, dass wir dann anfangen, unseren Partner zu manipulieren, zu beschämen, zu beschuldigen, ihn anzuklagen, vielleicht auch ihn zu ignorieren oder ihn zu beherrschen oder uns zurückziehen vom anderen. Und ich kann mich an solche Aussagen erinnern. Wir waren mal bei einem Ehepaar eingeladen, jedes Jahr zu ihrem Geburtstag. Meine Frau hat dann manchmal gesagt, hast du gesehen, wie der seine Frau behandelt hat? Das würde ich mir von dir auch wünschen. Und ich habe ganz bestimmt auch solche Aussagen gemacht, wo ich meine Frau beschämt habe. Wisst ihr, wir sehen in dem anderen Partner nicht den, der uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Und das ist alles, hat damit zu tun, dass wir uns von Gott weggewendet haben, dass wir nach unserem Ehepartner geschaut haben, um letztlich Leben zu bekommen. Und wenn der andere nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, fangen wir an, ihn verändern zu wollen. Und es ist ganz oft der Anfang vom Ende einer Ehe. Wenn du nur anders wärst, wenn du mir nur das und das geben würdest, wenn du mich nur so behandeln würdest oder wenn du mir immer sagen würdest, dass du mich liebst, dann wäre ich glücklich. Letztlich läuft es darauf heraus oder hinaus, dass jeder zum anderen sagt, du bist verantwortlich dafür, mich glücklich zu machen. Mach mich doch glücklich. Und es funktioniert nicht. Das kann ich euch aus eigener bitterer Erfahrung sagen. Das, was unser Herz wirklich braucht, das finden wir nur bei Gott. So hat Gott es eingerichtet. Und Gott ist sehr gern bereit, uns alles das zu geben, wonach wir uns sehnen. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen. Und ich glaube, wenn unsere Ehe zerrüttet ist, ist es der erste Weg, wohin wir gehen sollten. Wirklich zu Gott. Und da kann unsere Beziehung wieder gut werden. Und dann können wir diese Beziehung zu Gott auch gemeinsam pflegen, durch gemeinsames Gebet, durch gemeinsamen Dienst für Gott. Und ich finde es ganz interessant, im Epheserbrief im Kapitel 5, ist mir vor einigen Jahren wirklich ganz deutlich geworden, dass Gott uns, indem er uns den Heiligen Geist gibt, die Möglichkeit eröffnet, die ursprüngliche Ordnung sozusagen wieder zu leben. Epheser 5, Vers 18 beginnt damit, dass er sagt, werdet voll Geistes. Da steht ein Wort, also das steht im Passiv, wir könnten auch sagen, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, und zwar beständig. Es soll eine beständige Sache sein, dass wir uns vom Geist erfüllen lassen sollen. Und das hat dann verschiedene Auswirkungen, das wird durch Partizipien im Griechischen ausgedrückt. Und dieser Vers 18 reicht bis zum Vers 21, wo uns gesagt wird, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und das ist das erste Prinzip, das genannt wird, meiner Meinung nach, für Ehe, dass wir einander, uns einander unterordnen sollten. Das nächste, was den Frauen dann gesagt wird, ist, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Was bedeutet das? Ich glaube, dass es da manche Missverständnisse gibt. Ich denke, dass uns ein Text, den wir sehr oft beim Brotbrechen lesen, Philipper 2, die Verse 5 bis 11, uns einen Hinweis geben können, was das bedeutet, indem uns das Beispiel des Herrn Jesus vor Augen gestellt wird. Obwohl er wesensgleich ist mit Gott, verzichtet er auf göttliche Rechte, nimmt eine unterwürfige Rolle ein, nämlich die eines Sklaven, und ordnet sich freiwillig unter, um uns zu erlösen und um seinen Vater zu ehren. In einem ausgezeichneten Ehebuch von Timothy und Kathy Keller, Ehe, Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens, habe ich diese Zitate gefunden, die ich euch jetzt vorlese. Da sagt Kathy Keller über diese Unterordnung: Ich habe hier entdeckt, dass auch meine Unterordnung in der Ehe ein Geschenk ist, das ich von mir aus gebe und nicht eine Pflicht, zu der man mich zwingt. Wenn ein Mann seine Frau dazu nötigt, sich unterzuordnen, dann ist irgendwas total schiefgelaufen. Der Mann wird ja an einigen Stellen als das Haupt bezeichnet. Was ist mit diesem Hauptsein gemeint? Und da ist auch ein schönes Zitat von den Kellers mir ins Auge mal gesprungen, als ich dieses Buch gelesen habe. Sie sagen, Jesus hat Hauptsein und Autorität neu definiert oder genauer gesagt richtig definiert und ihnen damit den Giftstachel gezogen. Jedenfalls bei denen, die seinem Verständnis von Autorität folgen und nicht dem der Welt. In Johannes 13, bei der Fußwaschung, gibt der Herr Jesus uns ein großartiges Beispiel, was es bedeutet, dass er der Herr ist. Er wird nämlich zum Diener. Er stirbt seinem Ich, um dem anderen zu dienen, um den anderen seine Liebe zu erweisen. Und noch ein Zitat aus diesem Buch. Jesus hat für alle Zeiten Autorität neu definiert als dienende Autorität. Jegliche Ausübung von Macht kann nur als Dienst an dem anderen geschehen und nicht zur Selbstverherrlichung. Ich bin jetzt seit 35 Jahren Ältester und habe manche Menschen gesehen, die auch Älteste waren, und manchmal benutzen Leiter in der Gemeinde ihre Macht dazu, um zu herrschen. Und es ist so eine Verzerrung des göttlichen Bildes von Autorität, dass es einfach nur furchtbar ist. Und in der Ehe ist es ganz genauso. Autorität ist immer dienende Autorität. Das hat Jesus so definiert. Er sagt mal zu seinen Jüngern, wer von euch möchte gern der Erste sein? Gibt's da Anwärter? Ja, da habe ich was für euch. Werdet aller Diener. Wenn du der Chef sein willst in deiner Ehe, dann dien deiner Ehefrau. Dann lebst du dein Hauptsein, so wie Gott es gedacht hat. Zusammenfassend sagen die Kellers dazu, beide, Ehefrau und Ehemann, bekommen in der Ehe die Jesus-Rolle zugeteilt. Ich finde es total schön ausgedrückt. Jesus in seiner sich aufopfernden Autorität, Jesus in seiner sich aufopfernden Unterordnung. In den Personen der Gottheit zeigt Gott uns, wie das sein kann. Jesus ordnet sich freiwillig dem Vater unter. Und John MacArthur hat einen ganz ähnlichen Gedanken, den ich auch sehr schön ausgedrückt finde. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind so eingebettet in Demut, Liebe und gegenseitiger Unterordnung, dass die Autorität der Ehemänner, obwohl ausgeübt, wenn nötig, fast unsichtbar wird. Und die Unterordnung der Ehefrauen nichts mehr darstellt, als im Geist der Liebe und Gnade zu handeln. Und ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich, wenn wir im Heiligen Geist leben, wenn wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, nicht auf die Idee kommen, den anderen beherrschen zu wollen. Auch nicht auf die Idee kommen, den anderen zu manipulieren, ihn zu beschämen, ihn zu beschuldigen, sondern dass wir nur auf die Idee kommen, dem anderen zu dienen und uns ihm zur Verfügung zu stellen mit dem, was Gott uns spezifisch gegeben hat. Mir als Mann und dir als Frau. Und was uns an Ehe, meine Frau und mich, über viele Jahre echt begeistert hat, war die Tatsache, dass Ehe ein Anschauungsunterricht für das Evangelium ist. Kleiner Nebengedanke, wir haben seit vielen Jahren, also seit mindestens 30 Jahren, machen wir evangelistische Hauskreise zusammen. Also haben wir gemacht. Und wir haben da viele, also etliche Menschen zu Jesus führen dürfen durch die Gnade Gottes. Und das Evangelium war uns immer ein ganz großes Anliegen. Und wir haben einfach gesehen, wie Ehe und Evangelium irgendwie einen Schnittpunkt hat. Und Timothy Keller sagt mal sinngemäß, die Ehe erklärt das Evangelium erklärt die Ehe. Und dieser Satz, der hat uns ganz tief in unsere Herzen geredet. Wir wollten gern durch unsere Ehe Evangelium darstellen. Wir wollten durch unsere Liebesbeziehung, die wir zueinander hatten, etwas darstellen von der Liebesbeziehung, die Gott zu den Menschen möchte. Und unserer Meinung nach ist es auch der Grund, warum der Teufel aus vollen Rohren auf Ehepaare schießt, weil die Ehe ein Echo des Himmels ist. Ich möchte nochmal John MacArthur zitieren. Er sagt, die christliche Ehe soll liebevoll, heilig, rein, aufopferungsvoll und in gegenseitiger Unterordnung sein, weil solche Eigenschaften die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde charakterisieren. Ich habe das vorhin vorgelesen in Epheser 5, wo Paulus das sagt, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. In unserer Ehe sollen wir was widerspiegeln von dieser Liebesbeziehung. Und um das zu machen, müssen wir uns auseinandersetzen mit unserem Egoismus, der in unserem alten Menschen tief festsitzt, und müssen dem Heiligen Geist Raum geben, dass er uns umwandeln kann, dass er unsere Herzen erneuern kann, dass unsere Herzen wirklich gerne die Liebe, die Liebe, die Gott in ihre Herzen schüttet, dem anderen weitergeben. Schließlich lesen wir in 1. Timotheus 1, Vers 5, dass das Endziel des Gebotes Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben ist. Darauf kommt es Gott an. Das größte Gebot ist, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und es geht nicht, wenn ich den anderen beherrschen will. Es geht nicht, wenn ich Macht ausüben will über den anderen. Wenn ich ihn beschäme, wenn ich ihn beschuldige, wenn ich ständig an ihm rumnörgle. Deswegen glaube ich, dass die Ehe genau der Platz ist, an dem wir Liebe wirklich lernen können. An dem es uns am schwersten fällt, weil wir bloß vor dem anderen dastehen. Weil der andere uns wirklich kennt. Und morgen früh werde ich diesen Gedanken vom Ende jetzt einfach noch ein bisschen weiterführen, wo es darum geht, dass wir in der Ehe die Kraft der Wahrheit, der Liebe und der Gnade wirklich anwenden können, um in der Heiligung einfach voranzukommen, was Gott für uns gesehen hat, vorgesehen hat in unserer Christusähnlichkeit. Und wenn Ehe richtig gelebt wird, dann werden beide Ehepaare durch diese enge Beziehung, glaube ich, immer ähnlicher diesem Bild, das Gott irgendwie vorgesehen hat, nämlich Christus ähnlicher zu werden. Im Nebenprodukt sozusagen werden wir ganz glücklich sein, wenn wir heilig leben. Also wir können in der Ehe, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, der uns hilft, einfach dem anderen Vortritt zu lassen, nicht unseren Willen durchzusetzen, nicht den anderen beherrschen zu wollen, sondern auf eine sehr praktische Art und Weise den anderen zu lieben und durch unsere Liebesbeziehung in der Ehe was von der Schönheit und der lebensverändernden Kraft des Evangeliums darstellen und Menschen in unserer Umgebung dadurch auch hinweisen auf diese Liebesbeziehung, die von Anfang an Gottes Plan war für die Menschen, die er geschaffen hat. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr das erlebt und wenn ihr das im Moment nicht erlebt, dass ihr eine große Sehnsucht bekommt, genau das zu erleben. Das wünsche ich mir und dafür möchte ich jetzt am Ende noch beten. Lieber Vater im Himmel, es ist einfach so begeisternd, deine Gedanken über Ehe zu sehen. Und ich danke dir, dass ich einen Geschmack davon bekommen durfte in den letzten 15 Jahren mit meiner Frau. Danke, dass du unsere Ehe zu so einem Wendepunkt geführt hast und dass wir einfach zwei Sorten von Ehe kennen und dass du uns da rausgeholt hast aus dieser Tretmühle, wo wir beim Partner irgendwie unser Leben gesucht haben. Ich bitte dich von Herzen her für jedes Ehepaar, das jetzt zuhört oder für die noch Ehepaare werden wollen, dass sie diese Gedanken, die du in deinem Wort einfach niedergeschrieben hast, wirklich ernst nehmen, sich darauf einlassen, auf dieses große Geschenk und in die Ehe gehen, um wirklich Liebe zu lernen, um von dir einfach Liebe zu bekommen. Und diese Liebe, die du in unser Herz ausgießt durch deinen Heiligen Geist, an den anderen weitergeben, um ihn zu dem Menschen, ja, um zu helfen einfach, dass der andere, der Partner zu dem Menschen wird, den du dir vorgestellt hast. Ich bitte dich von Herzen, dass das passiert. Amen.